Auslandsinfo. Spotlight. Um die Welt mit der Konrad-Adenauer-Stiftung.
Was ist los in Südkorea? Diese Frage dürften sich viele Beobachter in den vergangenen Tagen gestellt haben. Das Land, das als so stabile Demokratie gilt, schien für einen Moment auf autoritäre Abwege zu geraten. Am Dienstagabend hatte Präsident Yoon das Kriegsrecht ausgerufen und damit nicht zuletzt die Meinungs- und Versammlungsfreiheit eingeschränkt. Zwischenzeitlich drangen sogar Militärkräfte ins Parlamentsgebäude ein. Die Öffentlichkeit in Südkorea reagierte entsetzt. Auch die Führung seiner konservativen Partei lehnte den Schritt des Präsidenten ab. Vor allem aber widersetzte sich das Parlament und machte von seinem Recht Gebrauch, der Entscheidung zu widersprechen. Schließlich ruderte Präsident Yoon nach wenigen Stunden zurück und hob das Kriegsrecht wieder auf. Was aber sind die Hintergründe der politischen Wirren in Südkorea? Haben die Ereignisse das Potenzial, die Demokratie in dem Land nachhaltig zu beschädigen? Wie wird es nun weitergehen? Und was bedeuten die Entwicklungen für Südkoreas Rolle in der Indo-Pazifik-Region und für die äußerst angespannten Beziehungen zu Nordkorea? Das wollen wir in dieser Folge unseres Podcasts mit jemandem besprechen, der die Ereignisse direkt vor Ort verfolgt hat. Und zwar mit dem Korea-Experten Thomas Yoshimura, der in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul lebt und dort das Auslandsbüro der Konrad-Adenauer-Stiftung leitet. Mein Name ist Fabian Wagner. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auslandsinfo Spotlight.
Ja, ich spreche jetzt mit Thomas Yoshimura in Südkorea. Hallo, Herr Yoshimura.
Hallo, Herr Wagner.
Lieber Yoshimura, vor wenigen Tagen haben wir uns schon einmal gesprochen und eine Podcast-Folge aufgenommen. Da ging es um die Außenpolitik Nordkoreas und deren Auswirkungen auch auf Südkorea. Da konnten wir natürlich noch nicht ahnen, was kurz darauf in Südkorea passieren würde. Darüber sprechen wir gleich, aber Sie wissen ja, dass wir unsere Podcasts immer mit einer Art Aufwärmrunde beginnen. Und das würde ich auch gerne heute machen. Ich gebe Ihnen Teilsätze vor, die Sie kurz und knapp beenden. Einverstanden?
Ich freue mich drauf.
Als ich davon erfahren habe, dass der südkoreanische Präsident das Kriegsrecht ausgerufen hat, da
wirkte das surreal und erstmal dachte ich an Nordkorea.
Der südkoreanische Präsident hat damit
gezeigt, dass er ein sehr unpassendes Verständnis hat, was angemessene Instrumente in einer Demokratie sein sollten.
Für die südkoreanische Politik bedeuten die Entwicklungen, dass
es immer schwieriger wird, ein gutes Bild abzugeben, dass Dinge geordnet funktionieren können und jetzt der Druck groß ist.
Herr Yoshimura, in der Politik Südkoreas überschlagen sich die Ereignisse. Ich glaube, das kann man so sagen. Wir haben hier die Dinge ja nur über die Presse verfolgt in Deutschland. Sie aber leben ja in Südkorea. Wie haben Sie die vergangenen Tage erlebt?
Also letztlich ist der erste Eindruck immer noch ein bisschen übrig geblieben. Es ist ein bisschen unwirklich, dass das dann wirklich innerhalb von 6 Stunden sich abgespielt haben soll über Nacht. Das wirkte ein bisschen aus der anderen Welt. Es wirkt nach. Es ist eine gewisse Schockstarre andererseits. Aber auch die Erinnerung an Dinge, die ich jetzt noch nicht selber hier erlebt habe. Aber wir hatten ein Amtsenthebungsverfahren gegen eine Präsidentin vor jetzt dann 8 Jahren. Und irgendwie sind da ein paar historische Parallelen, auch größere und Parallelen dazu. Und das alles wirkt aber aus der Zeit gefallen.
Und wie würden Sie jetzt aktuell die Stimmung im Land denn beschreiben? Ist man da jetzt erleichtert, dass das dann doch irgendwie, so hat man hier zumindest in einer Vergleichsweise, schnell vorbei war, oder ist man nach wie vor geschockt?
Auch das, finde ich, ist eine Mischung aus, war da wirklich was? Denn es war ja so schnell auch wieder vorbei, dass es am nächsten Morgen irgendwie so schien, dass man sicher gehen musste, dass alle das mitbekommen haben. Das tägliche Leben geht auch weiter oder ging auch weiter. Und andererseits sind natürlich aber auch die Schockmomente da und jetzt die Proteste auch da, das hält ja auch an und die Unruhe, die bleibt ja. Das ist der Druck, den ich am Anfang angedeutet habe. Es ist eine sehr unruhige und andererseits aber auch eine sehr normale Situation, weil das dann irgendwie doch alles so schnell war.
Interessant, ja. Herr Yoshimura, was muss man denn eigentlich über die südkoreanische Politik wissen, um die Ereignisse verstehen zu können?
Grundsätzlich ist es, glaube ich, erstmal wichtig zu verstehen, wie zentral der Präsident und das Amt des Präsidenten ist. Also aus der deutschen Perspektive auch der Unterschied, das Präsidentialsystem und die die zentrale Rolle einfach des Regierungschefs und der große Unterschied zu vielleicht dem Situation eben im Parlament. Das muss man immer erstmal wichtig denken. Das andere charakteristisch für die südkoreanische Politik gerade in den letzten Jahren ist die hohe Polarisierung, sehr emotional, sehr personalisiert, alles sehr aufgeladen und unversöhnlich schon über lange Jahre inzwischen, und das spitzt sich immer weiter zu, und davon ist es, glaube ich, ein weiterer Akt, der aber herausragt.
Also was hätte das denn eigentlich bedeutet, wenn dieses Kriegsrecht länger Bestand gehabt hätte? Also was für Möglichkeiten schafft dieses Kriegsrecht für einen Präsidenten?
Es gibt in Südkorea verschiedene Arten innerhalb des Kriegsrechts. Das, worum es ging, war aufgrund einer eher internen Bedrohungssituation, die dann verboten hätte, dass politische Aktivitäten von politischen Organisationen, insbesondere Parteien und eben dem Parlament, das war wohl auch die Hauptabsicht, fortgesetzt werden können. Die wären verboten gewesen. Wobei auch da Uneinigkeit darüber besteht, inwieweit das Parlament eigentlich davon betroffen wäre. Aber das war vermutlich die Stoßrichtung. Auch bei der Medien- und Berichterstattung bei Verlagen wären Einschränkungen möglich gewesen. Das sind Dinge, die Südkorea alle auch erlebt hat in den Tagen vor der Demokratie, in den 80ern zuletzt. Und das war ein Zeichen davon, dass Demokratie eingeschränkt gewesen wäre.
Können Sie uns noch mal so ein bisschen sagen, wie der Präsident denn eigentlich das Kriegsrecht begründet hat? Und ja, auch ob der Eindruck trügt, den wir hier gewinnen konnten, dass das alles ziemlich überraschend auch für echte Kenner der südkoreanischen Politik kam?
Ich würde sagen, es kam auch überraschend eben für die koreanische Politik zum Teil mitmachen. Denn das ist auch das, was jetzt alle sagen. Das heißt, selbst Regierungsmitglieder, auch eigentlich Mitverantwortliche jedenfalls für die Entscheidung, waren überrumpelt, als der Präsident um etwa 22:30 abends per Live-Übertragung mitteilte, dass er das Kriegsrecht verhängen möchte. Das hat dann formal, kam dann noch eine Mitteilung etwa eine halbe Stunde später, aber zu später Stunde. Und was dann auch dazu geführt hat, dass etwa die Parlamentsabgeordneten, aber eben auch das Kabinett, das dann informiert werden musste, da etwas aus dem Nichts getroffen waren. Begründet hat er das mit pro-nordkoreanischen Elementen, aber auch Verweisen direkt auf die Opposition und auf deren aktuelle Beratung einer als alternativen Haushalts für nächstes Jahr im Parlament und ein Amtsenthebungsverfahren 22 an der Zahl, seitdem der Präsident 2022 an die Macht gekommen ist, gegen Mitglieder seiner Regierung in verschiedenen Ebenen. Also eine Diktatur der Legislative hat er beklagt, und die würde das demokratische System in Südkorea bedrohen.
Da muss man, Herr Yoshimura, vielleicht erklären, dass, wie Sie gesagt haben, der Präsident eine starke Stellung hat, aber es gibt eben das Parlament. Und in diesem Parlament hat eben nicht die Partei des Präsidenten, die Regierungspartei, die Mehrheit, sondern die Opposition. Das ist richtig beschrieben, ne?
Das ist richtig. Präsident Yoon ist direkt gewählt, wie gesagt 2022, mit ganz knapper Mehrheit in einer direkten Wahl. Das Parlament wird unabhängig davon gewählt und hatte schon zu Beginn seiner Amtszeit eine Mehrheit der Oppositionspartei. Die wurde dieses Jahr bei Wahlen auch nochmal deutlich bestätigt. Fast 2/3 des Parlaments sind der Opposition angehörig, und die verabschieden keine Gesetze im Sinne der Regierung, und das lähmt den Präsidenten vor allem in der Innenpolitik. Das macht ihm die Arbeit schwer, und das hat er jetzt als eine systemische Gefahr identifiziert gehabt in seiner Begründung gegen die Demokratie, wie er meinte.
Mhm. Obwohl das natürlich, so kann man sagen, das System natürlich dann auch einem im Grunde so vorsieht. Wenn man eine Wahl gewinnt, dann hat eben die Opposition die Mehrheit im Parlament, und dann müssen Kompromisse geschaffen werden, oder ist das?
So sehe ich das auch. Ich denke, es wäre eigentlich die Zeit, in der noch mehr Kompromissfähigkeit viel nötiger ist. Das ist vom System letztlich dann eigentlich auch gewollt und müsste dann auch passieren. Da ist das aufgeladene Klima, das ich beschrieben habe, macht das nicht einfacher. Aber er ist jetzt in die völlig falsche andere Richtung gegangen. Das Interessante in der Entwicklung der Ereignisse der Nacht war dann, dass gerade die vorgesehene Rolle des Parlaments auch war, dieses Kriegsrecht aufzuhalten, die Entscheidung wieder umzukehren. Das hat es getan und damit auch bewiesen, dass das System, das demokratische System in Südkorea, funktioniert und sicher nicht vom Parlament bedroht, sondern vom Parlament beschützt wurde.
Vielleicht, dass wir doch noch einmal auf den Politiker Yoon gucken. Was ist er denn eigentlich für eine Person? Sie haben gesagt, er ist seit Frühjahr 2022 im Amt. Wie würden Sie ihn als Politiker beschreiben?
Er war davor nicht wirklich Politiker. Er war Staatsanwalt, er war auch führend beteiligt in der Vorgängerregierung, dann bei Verfahren auch gegen wiederum die letzte konservative Regierung, also die letzte Präsidentin, die auch des Amtes enthoben wurde. Da war Yoon als Staatsanwalt führend dran beteiligt. Er ist also eigentlich ein Jurist, ist auch mit der Betonung von Gerechtigkeit schaffen zu wollen im rechtlichen Sinne dann auch angetreten, als jemand, der Ordnung bringen wollte und nicht als ein Politiker per se, ist keine politische Natur.
Und was glauben Sie, Herr Yoshimura, wie wird es denn nun weitergehen in Südkorea und auch mit dem Präsidenten?
Es ist immer noch so, dass viel eng aufeinander folgt. Die Opposition im Parlament hat sich jetzt entschieden, ein Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten selber einzuleiten. Das wurde dem Parlament heute dann auch schon vorgestellt und darüber soll am Samstag, muss innerhalb von 72 Stunden abgestimmt werden. Dann könnte ein parlamentarisches Verfahren gegen Yoon, wenn da einzelne Abgeordnete jedenfalls der Regierungspartei zustimmen. Das ist das eine Szenario, was jetzt gerade schon läuft. Die andere Sache, die bereits läuft, ist ein Strafverfahren gegen den Präsidenten. Also die Polizei ermittelt bereits wegen Staatsverrats jetzt. Ist heute mitgeteilt worden. Dann sind auch bereits erste Regierungsmitglieder, auch der Minister für Verteidigung ist zurückgetreten, weil gegen ihn besondere Vorwürfe im Raum standen. Und auch der gesamte Stab des Präsidenten ist gemeinsam geschlossen zurückgetreten. Das heißt, es lichten sich viele rein. Und ein Szenario wäre natürlich auch der Rücktritt von Präsident Yoon selber.
Sie haben kurz nach den Ereignissen schon einen Bericht geschrieben. Und da schreiben Sie sinngemäß, dass es eigentlich nur noch eine Frage der Zeit ist, bis der Präsident ja nicht mehr Präsident sein wird. Das würden Sie auch jetzt ein paar Tage später noch so sehen?
Ich glaube, dass der Druck immer noch sehr, sehr hoch ist. Das eine ist, dass die Demonstrationen anhalten, jetzt dann eben im zweiten Tag immerhin, die seinen Rücktritt fordern und damit zumindest die Perspektive, dass das ähnlich großer Druck werden kann, wie damals bei der Präsidentin, die erfolgreich des Amtes enthoben wurde. Dann haben auch zumindest ein Teil der Abgeordneten der Regierungspartei angedeutet gehabt, dass sie bei der Abstimmung der Opposition folgen würden. Das Bild ist jetzt ein bisschen eingetrübt, weil der Druck auf die Regierungspartei noch nicht dazu geführt hat, dass sie sich eindeutig positioniert. Sie hat keine eigene Rücktrittsforderung an den Präsidenten gestellt. Sie möchte ihn aus der Partei ausgetreten sehen. Und sie hatte auch den Rücktritt des Kabinetts gefordert. Aber es laufen immer noch, glaube ich, auch intern in der Partei die Beratungen darüber, wo man sich hinstellen möchte.
Sie haben eben schon gesprochen über den Zustand der Demokratie in Südkorea. Haben Sie die Sorge, dass die Demokratie durch die jüngsten Ereignisse nachhaltig Schaden nimmt? Oder zeigt die Reaktion im Parlament auf den Schritt des Präsidenten und auch die Demonstrationen der Bürger aus Ihrer Sicht eher wie gefestigt demokratische Mechanismen und Einstellungen in Südkorea sind?
Ich glaube, die Ereignisse der Nacht und insbesondere das Auftreten dort der Abgeordneten im Parlament, das hat schon die Stärke des Systems und die Stärke der Demokratie bewiesen in Südkorea. Und auch die Bevölkerung macht deutlich, dass gerade die starke Zivilgesellschaft und auch die Bereitschaft für diese Dinge auf die Straße zu gehen und dann auch dafür zu kämpfen, wenn sie die Demokratie bedroht sehen, bewiesen hat, wo die Stärken der Demokratie eben auch in Südkorea liegen. Dass dieses Kriegsrecht ausgerufen werden konnte und dass der Präsident es getan hat und dass er glaubte, dass das angemessen ist, das war ein schlechtes Zeichen für sein Demokratieverständnis, meine ich. Und ich glaube, dass es jetzt darauf ankommt, wie die Verantwortlichen darauf reagieren und ob sie verantwortungsbewusst reagieren, damit sie gute Zeichen senden. Natürlich im Land und auch darüber hinaus, wie es um die Demokratie in Südkorea steht.
Herr Yoshimura, lassen Sie uns zum Abschluss einmal auf die internationale Dimension der Ereignisse schauen. Was bedeuten die Ereignisse für die derzeit hoch angespannten Beziehungen zwischen Süd- und Nordkorea? Reibt sich, um es etwas salopp zu formulieren, das Regime in Pyongyang nun in gewisser Weise die Hände?
Noch tut es das lautlos, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es eine gewisse Genugtuung empfinden wird. Darüber, was es zu sehen und zu berichten gibt in Südkorea, die Instabilität, die es darin sehen wird im System, dass eben die Ordnung nur auch in Nordkorea herrschen kann und auf der anderen Seite die klare Kritik an der Person des Präsidenten Yoon, die es ohnehin gibt. Er ist besonders schlecht gelitten in Nordkorea, wird besonders schlecht wahrgenommen und oft kritisiert. Und die Propaganda wird sicherlich folgen, die zeigt, dass gerade er eben auch diese Unruhe verursacht und dass er auch gegen das eigene Volk letztlich handelt. Das wird sicherlich kommen. Was nicht, jedenfalls noch nicht auch in Erscheinung tritt und worauf Südkorea auch großen Wert legt, ist, dass es keinerlei ungewöhnliche militärische Aktivitäten Nordkoreas gibt. Man könnte sich vorstellen, dass Nordkorea die Situation ausnutzen möchte, um zu eskalieren oder gar anzugreifen. Vor allen Dingen dann, wenn Unsicherheit und Unruhe in Südkorea anhalten würden und ein Durcheinander. Aber das ist jedenfalls auch jetzt nicht der Fall. Das betont Südkorea und möchte es auch bei dieser Verteidigungsfähigkeit jedenfalls belassen.
Und Auswirkungen über den Nord- und Südkorea-Konflikt hinaus, also für die Indo-Pazifik-Region, kann man da schon was absehen?
Unmittelbare Folgen waren schon, dass die ein oder andere Reise, Besuche insbesondere auch in Seoul abgesagt wurden, auch von wichtigen Partnern sowohl in der Region als auch darüber hinaus. Dazu gehörte eine Parlamentarierdelegation oder auch ein Ministerbesuch des Verteidigungsministers aus Japan, um in der Region zu bleiben. Aber ich glaube, auch der schwedische Premierminister hat einen Besuch abgesagt. Also das hat jedenfalls schon mal logistisch-praktische Folgen im Hinblick auf Besuche. Und eine andere Frage, die auch sofort in Südkorea wichtig diskutiert wird, ist natürlich, welchen Eindruck das macht, insbesondere auch bei den Wertepartnern, vor allem voran in Washington. Wie ist die Reaktion da? Inwieweit zeigt man auch die Besorgnis, dass Korea ja ein wichtiger Partner ist in der Frage, die Demokratie weltweit zu fördern und zu verteidigen? Da macht es keinen guten Eindruck, wenn Bilder entstehen, die Zweifel möglich machen an der Demokratie in Südkorea.
Herr Yoshimura, vielen Dank für Ihre Zeit und alles Gute.
Ich danke Ihnen für das Gespräch. Danke sehr.
Das war eine weitere Folge von Auslandsinfo Spotlight, dem Außenpolitik-Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.